Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Den Versuch, Versicherungen zu betrügen, gibt es vermutlich schon so lange wie Versicherungen selbst. Was sich in den letzten Jahren allerdings geändert hat, sind zum einen die technischen Möglichkeiten, die Versicherungsbetrug in der Breite ermöglichen, und zum anderen die Professionalität, mit der einige Betrüger organisiert und konsequent vorgehen. Daher freue ich mich heute, mit einem absoluten Experten für Versicherungsbetrug aktuelle Fragestellungen zu diskutieren. Das bedeutet unter anderem, welche Entwicklungen erleichtern es Gelegenheitsbetrügern, aber auch organisierten kriminellen Versicherungsbetrug zu verüben. Was sind die gängigen Maschen, die zu beobachten sind? Da bin ich sehr gespannt. Und was können natürlich auch Versicherer in der heutigen Zeit gegen diese neuen Maschen tun, um Versicherungsbetrug zu bekämpfen und zu verhindern? Mein Name ist Felix Engels, ich bin Senior Manager im Bereich Versicherung im ZDB und über diese Fragen und mehr spreche ich heute mit Matthias Willenbrink. Matthias ist Senior Berater bei ILV Advisors und verfügt über 45 Jahre Berufserfahrung als Ermittler und Berater. Zunächst 13 Jahre im Staatsdienst, also als Ermittler bei der Polizei, unter anderem als Leiter einer Einsatzgruppe zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und seit 1996 nun mit dem Fokus auch auf die Versicherungswirtschaft in der freien Wirtschaft aktiv als Experte für Betrugsprävention und Aufklärung mit umfangreicher Erfahrung im Bereich der organisierten Kriminalität. Lieber Matthias, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und bin ganz gespannt.
Sehr schön. Ich glaube, die Frage, die alle am brennendsten interessiert, Matthias, natürlich, wer bist du und wie wird man eigentlich Experte für Versicherungsbetrug? Es ist ja doch nicht so ein gängiger Job.
Ja, das ist auch tatsächlich in meinem Fall so, dass ich da mehr oder weniger auch per Zufall drauf gekommen bin. Also ich habe, nachdem ich die Polizei verlassen habe, dann erstmal so im allgemeinen Ermittlungsbereich gearbeitet, ganz zu Anfang im Bereich internationale Finanzkriminalität. Und dann habe ich ein eigenes Unternehmen aufgemacht und wir haben vorwiegend für Anwälte gearbeitet. Und dann kam eines Tages ein Fall auf meinem Tisch von einem Anwalt, der für eine Versicherung tätig war. Und da ging es um Versicherungsbetrug. Und da fiel es mir auf, ja Mann, das ist doch eigentlich ein Riesenthema. Wieso hast du damit kaum zu tun? Und dann habe ich das mit meinem Partner besprochen und wir hatten beschlossen, ja, wir rufen jetzt einfach mal alle, ich glaube, es waren 400 ein paar Versicherungen, die es in Deutschland damals gab, die also beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft akkreditiert waren als Mitglieder. Und die haben wir angerufen. Und das war ganz interessant, weil ungefähr die Hälfte von denen damals sagte, das war 1996, ja, nee, also mit, die haben gefragt, wer ist denn bei Ihnen im Hause zuständig für Betrugsbekämpfung? Und die Hälfte aller Ansprechpartner sagte, nee, also das haben wir gar nicht. Also wir werden gar nicht betrogen. Wir haben überhaupt keine Ansprechpartner für die Betrugsbekämpfung.
Mhm, interessant.
Das war tatsächlich damals auch sehr symptomatisch. Es gab tatsächlich ganz, ganz viele Versicherer, die dafür null präpariert waren. Und das fiel uns auf und haben gesagt, okay, das ist doch vielleicht etwas, woraus wir ein Geschäft entwickeln können. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben uns ab dem Moment im Grunde darauf konzentriert, haben festgestellt, dass zunächst einmal da, wo es Strukturen gab, war das vor allen Dingen im Carschadenbereich, wo so Betrugsszenarien, also gefakte Verkehrsunfälle eine Rolle spielten oder auch, was immer ein großes Thema war, die Vortäuschung von ambulanten Fahrzeugen. Das war insbesondere so, wenn hochpreisige Fahrzeuge geleast worden waren zu minimalen Kilometerleistungen, die dann am Vertragsende entsorgt werden mussten. Das waren so Szenarien, die es damals viel gegeben hat. Oder auch Abrechnungsbetrug im Zusammenhang mit Unfallersatzfahrzeugen. Das waren so die ersten Themen, die wir regelmäßig hatten. Und dann dauerte das ein bisschen, bis dann auch die anderen Sparten so ganz peu à peu erkannt haben, dass sie auch betrogen werden. Aber das war eine relativ langsame Entwicklung.
Ja, vielen Dank. Sehr spannender Einblick. Ja, die Hälfte der Versicherer, die überhaupt sagen, dass sie professionell Betrug bekämpft haben und natürlich auch dann der Fokus auf den Kfz-Schaden, der so ein Stück weit geblieben ist. Wie hat sich das Ganze entwickelt und vielleicht auch verändert zu der Situation, die du gerade beschrieben hast?
Ja, also da gab es schon eine deutlich spürbare Entwicklung. Ich würde mal sagen, aus meiner Erinnerung, dass in den 90er Jahren einfach immer wieder der Fokus Carschäden war. Also eigentlich gab es kaum mal was anderes. Das fing dann so nach der Jahrtausendwende langsam an. Die Sachsparten kamen hinzu. Auch viel im Bereich Privathaftpflichtversicherung, weil das eine Versicherung ist, die eigentlich sich hervorragend für die Betrügerei eignet. weil wir da häufig eine weltweite Deckung haben. Das heißt, ich kann meine Schadensrolle hervorragend in irgendeinen Winkel dieser Welt verlegen, wo ich davon ausgehe, dass die Versicherung da nichts tun kann. Also das waren so die Dinge. Aber im Wesentlichen kann man schon sagen, waren die meisten Akten, die man so auf den Tisch bekam, schon noch Akten, die wir so als opportunistische Täter bezeichnen. Ein opportunistischer Täter ist eine Person, die eine Gelegenheit nutzt. Das heißt, zum Beispiel bei Ihnen zu Hause wird eingebrochen. Die rufen die Polizei und sagen wir mal, bei Ihnen sind 500 € aus dem Portemonnaie weg und vielleicht ein Computer. Also jetzt sagt der Nachbar zu Ihnen, Mann, bist du doof, du kannst doch nicht einfach nur deinen Computer angeben und deine paar Kröten. Wir haben das auch schon mal gehabt und wir haben da unsere ganzen Bekannten befragt nach Quittungen, die haben wir alle eingereicht, dann hatten wir einen Schaden von 50.000 und den hat die Versicherung auch relativ schnell bezahlt. Und dann sagt man sich natürlich, oh Mann, ja, der Nachbar hat das schon mal gemacht, dann bin ich ja doof, wenn ich es nicht auch tue. Und so wird dann ein Schaden erheblich aggraviert. Das heißt, im opportunistischen Bereich haben wir sehr häufig einen echten Schaden, der aber nur in seiner Auswirkung massiv aggraviert wird. Das ist ein klassischer opportunistischer Betrüger. Der fällt eigentlich auch bei der Ermittlung relativ schnell auf, weil der opportunistische Betrüger ist oft einer, der es noch nicht so oft gemacht hat. Der hat noch Angst, der verhält sich auch in der Kommunikation komplett anders als ein Profitäter. Das merkt man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, merkt man das relativ schnell schon im ersten Telefonat, ob man es mit einem Hardcore-Täter zu tun hat oder jemanden, der das gerade mal eben ausprobiert, weil es ihm einer erzählt hat. Und das hatten wir ganz massiv in den ersten Jahren, würde ich sagen, bestimmt 80-90%, wenn nicht mehr, opportunistische Betrüger, mit denen Versicherer auch durchaus unterschiedlich umgehen. Es gibt auch durchaus Versicherer, die der Meinung sind, naja, opportunistischer Betrug ist ja nicht so schlimm, das können wir mit wegregulieren. Da sparen wir die ganzen Ressourcen für die Betrugsbekämpfung. Außerdem ist die Betrugsbekämpfung ja auch immer so ein bisschen im Verdacht, den Verkauf zu behindern. Und deswegen wurde es in vielen Bereichen auch lange Zeit quasi akzeptiert. Wobei man außer Acht ließ, dass natürlich der Effekt der sogenannten Generalprävention, das heißt, dass überhaupt die Botschaft gebracht wird, Versicherer lassen sich nicht einfach betrügen, sondern die achten auf gewisse Dinge. Und diese Botschaft wurde eben lange Zeit überhaupt nicht ausgesendet. Und was dann auch dazu führte, dass mittlerweile, da gibt es ja auch interessante Untersuchungen, die zeigen, dass Täter gar kein Unrechtsbewusstsein haben, weil Versicherungsbetrug, ich sag mal, von der sozialen Ächtung her ungefähr auf der Höhe des von Steuerbetrug. Also macht jeder, ist völlig normal und jeder, der es nicht macht, ist doof. Das ist so ein bisschen die Botschaft, die dabei rüberkommt.
Und sich gleichzeitig natürlich im nächsten Gespräch über die hohen Versicherungsprämien beschweren. Genau.
Ja, genau. Also das war wirklich eine Tendenz, die war in den späten 90er, Anfang der 2000er deutlich zu spüren. Mhm. Da hatte man nicht so richtig Lust drauf, sich mit diesen ganzen opportunistischen Krams zu beschäftigen. Das wurde dann eben mitunter einfach mal durchreguliert.
Ja, sehr, sehr spannend. Und du hattest es aber gerade schon angedeutet, also der Fokus war am Anfang eher im Bereich der opportunistischen Täter, wie du es beschreibst. Ich glaube, das ist auch so der klassische Versicherungsbetrug, den man ja vielleicht selbst vor Augen hat, wenn man auch nicht regelmäßig mit Versicherungsbetrug zu tun hat. Und da spürst du jetzt allerdings schon eine sehr starke Veränderung, höre ich raus. Ja. Gerade auch, weil es vielleicht nicht in dem Maße in den vergangenen Jahren bekämpft wurde. Du hattest vorhin schon einmal erwähnt, organisierte Kriminalität. Ich glaube, auch ein starker Fokus auch in deiner Polizeizeit. Das wäre, glaube ich, super spannend, wenn du da einmal einen tieferen Einblick geben könntest.
Also erstmal muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Der Begriff der organisierten Kriminalität ist von der Polizei sehr eng definiert. Wenn der normale Mensch über OK spricht, also als Synonym für die organisierte Kriminalität, dann reden wir über professionelle Tätergruppen, die einfach ihren Lebensunterhalt durch Kriminalität bestreiten. Nicht zwingend unter Einsatz von Gewalt. Das ist so ein bisschen der Unterschied zur klassischen polizeilichen OK-Kriminalität. Die gehen immer von Kombination mit Gewalt, Manipulation von Behörden und so weiter aus. Das haben wir natürlich hier nicht, aber wir haben schon sehr professionelle Gruppen, die es gar nicht nötig haben, jemanden zu bedrohen, weil es ja einfach so einfach ist, dass man einfach im Gegensatz zu klassischen OK-Formen, also ich sag mal, zu meiner Zeit war das so, wenn wir über Kriminalität sprachen, dann ging es um Drogenhandel, es ging um Waffenhandel, es ging um Prostitution. Das sind die klassischen OK-Felder. Das hat sich aber massiv geändert, einfach auch deshalb, weil wenn Sie heute, sagen wir mal, wenn Sie 1 Kilogramm Heroin oder sagen wir Kokain unter Volk bringen wollen, dann brauchen sie sehr viele Straßenhändler, die bescheiden sie zum Teil noch, sie kriegen ja Geld gar nicht. Also sie haben Stress, viel Arbeit und ich glaube, ein Gramm Koks liegt so bei 70 Euro und dann haben sie die 1.000 Euro verdient, aber dafür müssen sie richtig hart arbeiten. Wenn sie aber stattdessen ihre Scheibe zu Hause einschlagen, die Polizei rufen und vorher alle ihre Kumpels gefragt haben, ob sie noch irgendwelche Belege haben, dann haben sie ratzfatz 50.000 Schaden zusammen. Die Polizei hinterfragt das so gut wie nie. Ich erlebe das quasi gar nicht.
Ja, ein sehr, sehr spannender Aspekt. Also würde sich zusammenfassen lassen, so würde ich es als Berater sozusagen formulieren, organisierte Kriminalität, dass diese organisierten Gruppen, wie du sie auch genannt hast, das ein Stück weit für sich als Wachstumsmarkt entdecken. Was sind denn da gerade im Bereich organisierte Kriminalität, organisierte Gruppen, gerade wenn das ein Thema ist, was deutlich wächst, so die Top 3 Maßnahmen, die du sehen würdest, dem Ganzen zu begegnen, was hat da die beste Wirkung?
Maßnahme 1 natürlich, ich muss es erstmal erkennen. Ich muss erstmal überhaupt ganz gezielt mir eine Struktur schaffen, wo ich einfach einen dubiosen Schaden, den ich schon mal als dubios ausgesteuert habe, klassifiziere in eine Richtung und sage, okay, das ist eher tendenziell opportunistischer Betrug oder es könnte auch ein organisierter oder sagen wir ruhig ein professioneller Täter sein hinter diesem Ganzen.
Also die Klassifizierung sozusagen, auf der einen Seite ist es ein dubioser Schaden, aber dann auch aktiv diese Unterscheidung zu machen zwischen organisierter Kriminalität und dem Gelegenheitstäter.
Genau, und weil nämlich die Vorgehensweise sich doch maßgeblich unterscheidet, wie ich mit einem opportunistischen Täter umgehen kann oder wie ich mit einem organisierten Täter umgehen kann. Beim organisierten Täter ist das manchmal so, dass sie den schon gar nicht zu fassen kriegen, weil wir sehr häufig dort mit Scheinidentitäten arbeiten, das heißt, oder sagen wir mit Personen, die vorgeschoben werden und die dann auch nicht erreichbar sind. Die erste Hürde ist, kann ich mit den Menschen überhaupt sprechen? Oder eben, ist dieser Mensch überhaupt der Mensch, der er behauptet zu sein? Und da behaupte ich, dass uns das heute noch oft so gehen, dass wir gar nicht merken, dass wir mit Menschen sprechen, die gar nicht diejenigen sind. Weil auch in der Versicherungswirtschaft es extrem ungewöhnlich ist, Menschen überhaupt zu identifizieren. Obwohl man meinen sollte, zumindest im Bankenbereich gibt es ja so eine Identifizierungspflicht. Welcher Versicherungsvertreter fragt denn, ja, kann ich mal bitte Ihren Ausweis sehen? Das macht doch keiner. Und entsprechend ist es relativ einfach, eben auch gefakte Identitäten in so einen Fall reinzubringen. Also da haben wir sehr, sehr große Probleme. Ja.
Ich glaube auch gerade bei Versicherungsvertretern, wenn man den persönlichen Bezug hat, also die Agentur vor Ort, da haben ja auch Versicherer unterschiedliche Geschäftsmodelle. Aber gerade natürlich die Direktversicherungen, die online abgeschlossen werden, da ist es ja noch viel einfacher aus meiner Sicht, sozusagen falsche Identitäten vorzutäuschen. Also du würdest sagen, das ist insbesondere ein Aspekt, der mittlerweile auch organisierte Kriminalität ausmacht.
Absolut.
Ich habe aus den letzten Gesprächen mit dir noch einen anderen Aspekt im Hinterkopf in Bezug auf, was sind wirklich jetzt Maßnahmen, die auch die beste Wirkung zeigen. Und du hattest in den letzten Gesprächen einmal den Single-Claim-Ansatz genannt. Also wir kennen das ja auch aus unseren Beratungsprojekten, dass man dann natürlich den idealtypischen Prozess für einen Schadenfall analysiert. Aber du hattest gesagt, du hattest von der Verabschiedung des Single-Claim-Ansatzes gesprochen, insbesondere in Bezug auf organisierte Kriminalität.
Exakt. Genau, denn unsere organisierten Gruppen, die professionellen Tätergruppen, die machen selten mal nur einen Teil, die machen oft mehrere Betrügereien parallel. Natürlich bei verschiedenen Versicherungen. So. Und sehr häufig sind die so gut, dass ich auch den Einzelfall sehr häufig gar nicht aufklären kann, weil die so perfekt sind, dass sie einem wenig Möglichkeiten bieten. Aber je mehr Fälle ich natürlich miteinander verknüpfe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Fall aufkläre, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Vorgehensweise, also Modi operandi, identifizieren kann, die ich hernehmen kann zum Evaluieren, zum Erkennen. Und da muss ich immer über den Einzelfall hinausdenken. Jetzt ist natürlich in der Versicherungswirtschaft oft die Denke, wenn ich den Claim los bin, dann ist es mir doch egal, dann hake ich den Fall ab und investiere keine weitere Energie. Das ist natürlich bei professionellen Tätern hochgefährlich, weil ich dadurch auch die Botschaft sende, versuch's doch gerne nochmal. Diesmal hat es zwar nicht geklappt, aber beim nächsten Mal kann es sehr gut klappen, weil eben keinerlei Präventionssignal gesendet wird. Und das ist eben eines der größten Probleme, wenn Sie die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, hineinsehen. Da gibt es einen Schlüssel für Versicherungsbetrug Und die Zahlen, die dort jährlich veröffentlicht sind, sind niedlich. Die sind im vierstelligen Bereich. Da reden wir über 3.000, 4.000 Strafanzeigen im Jahr. So, und ich sag mal, 3.000, 4.000 habe ich hier in Berlin wahrscheinlich in einem Monat.
Also da ist die Angst vor der Strafverfolgung oder die nicht vorhandene Angst, viel eher gesagt, vor der Strafverfolgung, ja tatsächlich auch die Wahrheit, wenn man diese Zahlen hört.
Absolut, genau. Ich habe mich immer gefragt, wieso fangen die OK-Gruppen erst jetzt damit an? Wieso haben die das nicht schon in den 90er Jahren gemacht? Der Grund ist ein ziemlich einfacher. Die hatten einfach noch keine Ahnung davon. Das geht um eine Art Know-how-Transfer. Und dieser Know-how-Transfer ist jetzt zu einem großen Teil abgeschlossen. Viele Tätergruppen haben dieses Know-how. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich erkennen kann, dass bestimmte Tatbegehungsformen innerhalb bestimmter Gruppen besonders intensiv vermittelt werden. Und ja, mittlerweile gehe ich davon aus, dass viele Tatbegehungsformen sehr, sehr stark Know-how vermittelt sind, so dass die Menschen sich sagen, warum soll ich da mit Drogen handeln? Da bin ich ja schön bescheuert, da lande ich am Knast. Da gibt es da viel bessere Methoden. Und das ist etwas, was ich, also nach meinem Gefühl, wenn ich mal rückwärts gucke, jetzt im Jahr 2025, das fing so vor 20 Jahren, fing das an, dass ich gemerkt habe, oh, was geht denn hier ab? Hier ist ja eine Entwicklung.
Ja.
Heute möchte ich behaupten, dass mehr als die Hälfte aller Fälle, die ich auf dem Tisch habe, wahrscheinlich sogar noch mehr, ganz klar eher Elemente von professionellen Tätern zeigen, sodass klar ist, dass dieses Thema ein Riesenthema ist. Und ich glaube auch, dass wir da immer noch am Anfang einer Entwicklung sind. Ich glaube, gerade mit den neuen Technologien, was sich jetzt alles so am Markt entwickelt, da werden wir noch mit ganz anderen Problematiken zu kämpfen haben. Das ist noch so am Starten, würde ich mal sagen.
Ja, sehr, sehr interessant. Ich merke, das Thema organisierte Kriminalität könnten wir natürlich ja im Detail vertiefen. Ich habe vielleicht allerdings zusammenfassend noch einmal aus meiner Sicht, organisierte Kriminalität wird eben auch als Wachstumsmarkt entdeckt, gerade auch durch den Know-how-Transfer, den du gerade beschrieben hast. Gibt es dann auch bestimmte entsprechende Arten von Betrug, die immer wiederkehrend sind, und eigentlich hilft nur die professionelle, konsequente Bekämpfung, dann aber natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Behörden, damit man überhaupt so etwas wie eine, Angst, ist vielleicht weit gegriffen, das Wort in diesem Zusammenhang, aber doch so etwas wie eine Zurückschreckung dieser Tätergruppen eben auch erfährt. Und das schafft man nur in Zusammenarbeit mit den Behörden und den Instituten.
Ja, das größte Problem bei den Behörden ist ja gar nicht mal, dass sie das nicht wollen. Und auch gerade die Beamten, mit denen man da zu tun hat, sind teilweise durchaus hoch motiviert. Aber das, was die Behörden am meisten quasi einschränkt, sind die Zuständigkeiten. Denn unsere Täter scheren sich nicht um Zuständigkeiten. Sie scheren sich nicht um polizeiliche Gebiete. Sie scheren sich auch nicht über Sparten. Auch die Versicherungswirtschaft ist ja spartenorientiert. Die denken sehr, sehr spartenorientiert und teilweise spricht die eine Sparte nicht mit der anderen. Also so, dass da auch kein Know-how-Transfer innerhalb der Versicherungswirtschaft stattfindet durch diese Spartentrennung. Bei der Behörde ist es die Zuständigkeitstrennung. Die Täter interessiert das alles gar nicht. Die begehen nicht nur Versicherungsbetrug, die gehen über alle Grenzen, die gehen über Nationsgrenzen. In Deutschland ist das tatsächlich auch heute noch so, auch in einer Zeit des vereinten Europa, wo es Europol gibt, die aber ja nur begrenzte Zuständigkeiten haben. In dem Moment, wo ein Täter nur ein Zuständigkeitsgebiet einer einzigen Polizei verlässt, wird das System schon deutlich langsamer. Wenn es über die internen bundesdeutschen Landesgrenzen geht, wird es noch mal langsamer. Wenn die Straftat das Bundesgebiet verlässt, dann ist es eigentlich schon fast straffrei. Und wenn es dann den europäischen Raum verlässt, dann kann ich machen, was ich will. Ich sage jetzt mal ein kleines Beispiel, kurze Story. Wir hatten Täter in Indien, die haben Reiseversicherungen quasi betrogen, indem sie in Europa massenhaft über auch Fake-Identitäten oder sagen wir für echte Identitäten, aber Leuten, die sie nicht waren, haben sie Versicherungen abgeschlossen, haben das Ganze in Neu-Delhi aus dem Internetcafé gemacht und haben dort massiv für die europäische Versicherungswirtschaft betrogen. Und das Ganze war so schlau gemacht, dass sie ganz gezielt auf die Dunkelverarbeitung sich abgestellt haben. Das heißt, die wussten ganz genau, dass bestimmte Versicherer bestimmte Schadenssummen als Schwellkriterium hernehmen, um einen Fall einzusortieren. Ich sag mal, der klassische Kofferdiebstahl. Wenn wir einen opportunistischen Einzeltäter haben, der dem erzählt wird, Mann, lass doch mal deinen Koffer verschwinden, ist ganz easy, dann sagt er in der Regel, in meinem Koffer waren 3 Laptop-Computer, 4 Brioni-Anzüge und so weiter. Und dann soll der Koffer plötzlich einen Wert haben von 10.000 Euro. Sowas poppt natürlich hoch. die schlauen Täter, also gerade die professionellen Täter, die packen einen Koffer, so wie ein Koffer gepackt ist. Da haben sie dann einen Wert von 800, 900 Euro und der geht in die Dunkelverarbeitung. Den guckt sich keiner an. Und diese Täter hatten sich auf Dunkelverarbeitung spezialisiert und haben im Prinzip jeden Tag so 10, 20 Fälle durchgezogen, machen also jeden Tag ihre 10.000, 20.000 Euro Profit, quasi ohne Entdeckungsrisiko. Und selbst wenn Entdeckungsrisiko, was soll denn passieren? Wenn ich zu einem deutschen Staatsanwalt gehe und sage, hör zu, Herr Staatsanwalt, ich weiß, da war es, in Neu-Delhi sitzen zwei oder vier waren es in dem Fall, die betrügen die Versicherung. Was glauben Sie, was da passiert? Ja, wenn da was passiert, passiert das so langsam, dass die längst ihr Internetcafé gewechselt haben. Also von daher ist das straffreier Betrug. Da ist Bestrafung völlig unmöglich. Das kann sich vergessen. Und deswegen sind natürlich solche Betrugsmodelle ja extrem gut. Und man sieht eben daran auch, dass diese professionellen Täter Insiderkenntnisse haben. Die wissen ganz genau, was ist Dunkelverarbeitung, wo sind die Schwellwerte. Und darauf ziehen die ihre Betrügereien ab. Und deswegen haben wir extrem hohes Dunkelfeld, weil wie wollen sie die erkennen? Also dieser Fall wurde auch nur deshalb erkannt, weil sie den Fehler gemacht haben, vier Versicherungen von vier unterschiedlichen Menschen mit derselben Kreditkarte zu bezahlen. Das war dann das, was im Rahmen der elektronischen Betrugserkennung diese Fälle hochgespült hat. Aber hätten sie sich da etwas schlauer verhalten, da könnten die das ewig machen. Ich meine, die machen das wahrscheinlich noch. Ich bin mir relativ sicher, dass sie das noch machen. Aber gut, daran sieht man eben, es ist eben nicht nur so, dass die Täter natürlich grundsätzlich versuchen, Modelle zu bauen, die zu möglichst großen Schäden führen. Also gerade im Bereich der Waren- und Kreditversicherung, da reden wir regelmäßig über sechsstellige Schadenssummen, die da produziert werden. Im PKV, also im Bereich der Privathaftpflichtversicherung, kann man das auch ganz gut machen. Da kann ich den Schaden sehr gut skalieren. Das ist natürlich etwas, worauf die organisierten Täter durchaus gucken. Sie wollen mit wenig Aufwand viel erreichen. Also produzieren sie einen sehr großen Schaden. Aber man sieht aus diesen indischen Leuten, auch das Gegenteil ist manchmal der Fall. Deswegen kann man das nicht so einfach klassifizieren.
Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr spannender Aspekt, wo ich auch tiefer reingehen würde, denn wir haben ja über Gelegenheitsbetrüger geredet und ich glaube auch, ja, dieser normale Versicherungsbetrug, der sich ja letztlich auch in dem Fallbeispiel aus Indien widerspiegelt, jeder Versicherer arbeitet daran, die Dunkelverarbeitung zu erhöhen, Schwellwerte hochzusetzen, gerade auch in Lastzeiten, wo ich Rückstände habe. Das ist natürlich etwas, wo ein großer Fokus ist, wo es ja auch viele Zahlen zu gibt, wie hoch letztendlich auch der Versicherungsbetrug in diesen Bereichen ist, wo sich die organisierten Kriminellen nun ja drunter mischen. Und wir waren jetzt schon so ein Stück dort reingegangen. Da würde mich wirklich nochmal interessieren. Du hattest vorhin auch das Thema technologischer Wandel angesprochen. Auf der einen Seite wird der natürlich genutzt für die Dunkelverarbeitung selbst bei Versichern, um die Prozesse effizienter zu machen. Aber natürlich auch entwickelt sich im Bereich Betrug etwas, also sowohl bei Gelegenheitstätern als natürlich im Kontext der organisierten Kriminalität, die dann eben auch ja mit kleineren Schäden einfach über die Masse viel Geld verdienen können. Wie ist dein Blick darauf, auf diese aktuelle Entwicklung? Ist sie wirklich so rasend, wie aktuell auch die Technologie vermuten lässt?
Definitiv ist sie das. Und was mich daran besonders quasi beängstigt, ist eigentlich, dass die Täter immer schneller sind als wir. Das gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sich zurückerinnert an die Erfindung dieser elektronischen Wegfahrsperren bei Automobilen, die ja irgendwann auch Mitte der 50er Jahre kam, VW mit EWS3 und wie das alles hieß. So, da hieß es, okay, das Thema Autodiebstahl ist vorbei, wir haben jetzt was Tolles erfunden, das geht gar nicht mehr. Das dauerte immer nur 3 Monate, dann konnten sie irgendwie in Polen für $300 ein Gerät kaufen, womit sie die EWS3 easy umgehen konnten. Und dann war das so eine Entwicklung, EWS 4, 5, 6, 7, 8, sind heute in der 8. Generation teilweise, da haben sie elektronische Wegfahrsperren, da sind so viele Elemente in einem Auto, die miteinander kommunizieren und Identitäten austauschen, dass es extrem aufwendig wäre, das zu umgehen und trotzdem wird es noch umgangen. Das heißt, es ist immer Hase-Igel und der Täter ist in der Regel schneller. Dasselbe sehe ich gerade im Bereich der AI. Bis ein großer Versicherungskonzern ist so etwas wie die Titanic. Den Kurs zu verändern, erfordert eine erhebliche Überwindung der Massenträgheit. Und deswegen sind die natürlich sehr langsam.
Ich glaube, wenn man lang genug googelt, findet man wahrscheinlich auch Prompts im Internet.
Genau, mittlerweile kann das jeder. Also das kann jetzt jeder machen. Aber ich weiß, vor ein paar Jahren war ich in Amerika auf einer Schulung, da wurde das vorgestellt, die Student My Car, das war noch im Vor-AI-Zeitalter.
Ja.
Und solche Dinger werden natürlich eingereicht. Und ja, dann sieht das aus wie ein plausibler Schaden. Jetzt mit der AI ist das so, dass natürlich jeder quasi, der sich damit beschäftigt, hat Zugriff darauf.
Ja, die Entwicklung nimmt da ja wirklich rasend. Also man braucht ja sozusagen im professionellen Umfeld nur LinkedIn aufmachen und man sieht ja jedes dritte Bild, was jemand auch selber mit KI generiert hat. Also die Eintrittshürde ist, glaube ich, nach 2, 3 Tutorials auf YouTube mittlerweile sehr klein geworden. Ja.
So ist das, genau. Und die Täter wissen das und die spezialisieren sich ja auch. Ist ja nicht so, dass gerade im Bereich der professionellen Täter ist es absolut so, dass da nicht einer alles macht, sondern wir sehen, gerade hier in Berlin gibt es Strukturen, da gibt es Identitätshändler, bei denen kaufen sie die Fake-Identitäten, die sie brauchen. Es gibt Firmenhändler, bei denen kaufen sie die Firmen mit guter Bonität, die sie brauchen. Es gibt Kontenhändler, bei denen kaufen sie die Konten, die auf Moneymools laufen, die sie brauchen, um das Geld irgendwie zu cashen. Es gibt dann wiederum ITler. Es gibt also, die kriminelle Infrastruktur ist sehr vielfältig und hat sich auch sehr professionalisiert.
Im Prinzip wird es aber in Bezug auf, wie müssen Versicherer reagieren, dann auch in diesem Aspekt darauf zurückzuführen sein, dass so eine Art Aufrüsten definitiv notwendig ist, also im Kontext künstlicher Intelligenz. Ich kenne es ja auch aus den Projekten, die wir begleitet haben. Was Betrugserkennung angeht, gibt es ja auch vielfältige Möglichkeiten, dort unterschiedliche Technologien einzusetzen. Wir hatten gerade den Aspekt im Kontext Indien, wo es aufgefallen ist, aufgrund einer Netzwerkanalyse. Also ich glaube, wie ist so dein Blick darauf? Ist das sozusagen ein Aspekt, den du auch beobachtest, was jetzt zwingend notwendig ist aus Versicherersicht?
Ja, ich denke, einer der größten Steps ist eben der Weg weg vom Single-Claim-Ansatz und das Verständnis dafür, dass wir es hier mit Täterum zu tun haben, dem wir nur Herr wären, wenn wir über die Zäune hinwegsehen. Da kommen wir natürlich relativ schnell an gewisse Grenzen. Ich sag mal, datenschutzrechtliche Grenzen. Also ich selber bin sehr viel international unterwegs. Ich weiß genau, wie die britische Versicherungswirtschaft arbeitet, wie die Skandinavier arbeiten und ich bin immer wieder überrascht. Wir haben eigentlich in Europa das gleiche unmittelbar geltende Gesetzeswerk, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Und trotzdem ist es in Schweden beispielsweise easy möglich, an steuerrelevante Daten heranzukommen, ohne dass man irgendwelches Gesetz brechen muss. Und in Deutschland sind das Heiligtümer. Und so kann man eben erkennen, dass wir uns selber auch oft extrem selbst im Weg stehen, indem wir uns einfach die Dinge zu kompliziert machen, indem wir einfach den Tätern es zu leicht machen, dann wird es schwierig, denn unsere Täter sind innovativ. Wir müssen es auch werden. Wir müssen progressiv agieren. Wir müssen über die Zäune hinweg gucken. Wir müssen miteinander arbeiten. Ich sage immer, Netzwerke kann man nur mit Netzwerken bekämpfen. Unser Gegner sind Netzwerke. Und wenn ich da alleine in meinem Büro setze, mit niemandem sprechen darf, weil mir alle sagen, guten Tag, Fälschung oder Datenschutz, dann ist das einfach schwierig. Und deswegen muss man einfach versuchen, diese gesetzlichen Möglichkeiten eben auszureizen in dem Bereich, wo das möglich ist. Dann eben auch mit den Trägheiten der Behörden umzugehen. Das ist auch eine große Herausforderung. Da hilft es einem sehr, wenn man selber, so wie ich, Behördenerfahrung hat, dann kann man natürlich die Klaviatur ein bisschen besser spielen und der persönliche Kontakt. Also wir haben in der modernen Welt geht ja alles weg von der echten Menschlichkeit. Wir machen alles nur über Teams, wir sind gar nicht mehr im Büro, alles ist virtualisiert. Das spielt den Tätern sehr in die Hände. Denn das Verbrechen begehen am Ende Menschen. Und für die Versicherungswirtschaft ist zum Beispiel auch dieser Spagat, den ich machen muss, zwischen einerseits Kundenfreundlichkeit. Also ich will einen regulären, echten Schaden ja maximal schnell regulieren, weil ich brauche zufriedene Kunden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dieses Ziel muss ich irgendwie zusammenbringen mit, ich will mich auch nicht über die Maßen betrügen lassen. So, das erfordert wirklich Kompetenz und vor allen Dingen auch Speed. Ja. Geschwindigkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle. So, und wenn ich sehe, wie halbherzig manchmal die Dinge angegangen werden, und ich rate meinen Kunden mal, Leute, wenn ihr einen Fall habt, wo ihr sagt, ja, ich habe richtig Bauchschmerzen mit diesem Fall, dann wartet nicht ab, dann schickt nicht irgendwelche Fragebögen, sondern schickt, wenn der Schaden groß genug ist, schickt einen Ermittler, weil das, was ich im direkten Kontakt erfahren kann, im menschlichen Kontakt, geht weit über das hinaus, was sie jemals virtuell mit AI oder mit irgendwas machen können. Und da steckt das Potenzial. Da wird aber zu lange gewartet, gezögert und irgendwann, wenn gar nichts mehr geht, dann ruft man einer und sagt, ich habe hier einen Fall, der ist zwar schon 8 Monate alt, aber irgendwie habe ich mir überlegt, vielleicht könnte man da doch mal ermitteln.
Ja.
Das ist natürlich schlecht, weil ich brauche zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erreiche ich nur, wenn ich diese Problemfälle recht schnell analysiere. Natürlich können sie nicht jeden Schaden klären, aber ich kann, wenn ich einen Schaden bekomme, der dubios ist und mich mit dem beschäftige, dann weiß ich, innerhalb einer, maximal zwei Wochen habe ich alles Wesentliche durchgearbeitet, was man durcharbeiten kann. Und dann kann ich schon mal sagen, okay, ich kann nicht immer sagen, okay, wir haben einen Beweis. Aber wir haben da mal eine Analyse gemacht, wie ist eigentlich das Ergebnis von Versicherung, von einer professionellen Versicherungsbetrugsermittlung. Da kann ich sagen, wir klassifizieren das in vier Stufen. Wir sagen auf der einen Seite, unsere Traumstufe ist die sogenannte Stufe 4, der Beweis für den Betrug. Dafür brauche ich konkrete Beweisansprüche. Die sind natürlich immer anders. In der Versicherungswirtschaft brauche ich ja gar nicht unbedingt einen zwingenden Beweis. Mir reicht ja oft, wenn ich ein Hilfskriterium habe. Ein klassisches Beispiel, da ist ein Junggastronom, 22 Jahre alt, hat sich den Porsche GT3 geleast für 10.000 Kilometer im Jahr. Ich weiß aber ganz genau, der fährt mindestens 30, wenn nicht gar 50. Und wenn der Porsche abzugeben ist, dann sind da mal 30, 40, 50.000 Nachzahlung fällig. So.
Ja.
Was passiert in solchen Fällen? Der Porsche wird natürlich geklaut. So, da weiß ich schon von den Rahmenkriterien, die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto wirklich entwendet ist, tendiert gegen 5% oder weniger. Den richtigen Beweis werde ich aber ganz häufig nicht führen können, weil es einfach unmöglich ist, diesen Beweis zu führen. Aber wenn ich dann beispielsweise einen Hilfsbeweis darüber führen kann, dass beispielsweise der einen Vorschaden hatte, dass die Kilometerleistung manipuliert war und andere Dinge, dann habe ich zumindest auf den Nebenkriegsschauplätzen einige Argumente, die ich hernehmen kann, um da auch Schäden zu reduzieren.
Um den Schadenfall abzulehnen letztendlich.
Genau, also ich will damit sagen, wir haben es deutlich leichter als ein Polizeibeamter. Wir brauchen nicht den Vollbeweis, wir können mit vielen anderen Dingen arbeiten. Da ist schon Potenzial. Und das nennen wir die Stufe 3, ist, wenn die Ermittlungen in ihrer Gesamtheit zu einer Kette von konkreten Anhaltspunkten und Kriterien geführt haben, die dafür sprechen, dass der Schaden manipuliert ist.
Ja.
Das ist eine Stufe, damit schaffen sie oft, ich würde mal sagen, in der Masse aller Fälle, mehr als drei Viertel nach meiner persönlichen Einschätzung, schaffen sie auch, Deckungsklagen abzuwehren auf der Stufe. Und die macht ungefähr, also währenddessen die erste Stufe des Vollbeweises irgendwo zwischen 5-10% dümpelt, liegt die zweite Stufe so bei 45-50%. So.
Aber im Prinzip sagst du, Matthias, es ist ja schon ein Hase-und-Igel-Rennen. Ja. Also frühzeitig eingeschaltet zu werden, ist unbedingt wichtig, um dann eben auch die Stufe 3 mindestens zu erreichen, also den Schadenfall auch schnell ablehnen zu können, anders Interviews zu führen, wenn es eben organisierte Kriminalität ist, bis hin aber zu, und da würde ich nochmal auf so ein bisschen den Anfang des Gespräches kommen, schon auch die Stufe 4 erreichen zu können, weil letztendlich, wenn wir nicht gemeinsam mit der Polizei diese Tätergruppen stellen, dann ist natürlich auch, wie eingangs diskutiert, die nicht vorhandene Angst der Strafverfolgung tatsächlich berechtigt, oder?
Absolut, genau. Die ist absolut berechtigt. Also man kann definitiv momentan sagen, dass Versicherungsbetrug im Prinzip eine straffreie Kriminalität ist, von wenigen seltenen Ausnahmen abgesehen. Und das ist schon auch etwas, was natürlich die Tätergruppen wissen. Und das ist ein Signal. Also wir haben eine Versicherung als Kunden, für die wir massiv im Bereich WKV-Betrug arbeiten, also Warenkreditversicherung. Und die haben, seitdem, wir machen das seit 2017 für diesen Kunden, und die haben einen Rückgang im Betrug, weil die Täter schon wissen, oh, wenn wir da was machen, da kommen immer Leute, die stellen doofe Fragen, das wollen wir nicht, also schließen wir woanders ab. Und natürlich werden die hergenommen, die rein manuell automatische Prozesse haben, wo nie einer auftaucht, wo vielleicht mal einer anruft, aber das ist natürlich das Höchste der Gefühle und solche Versicherer gibt es immer noch zuhauf, deswegen ist es für einen Täter sehr, sehr einfach, sich ein billiges Opfer auszusuchen und das Opfer merkt es dann oft nicht mal.
Dann kommen wir eigentlich zur Situation zurück, die wir eingangs besprochen haben. Dann wird nur in bestimmten Sparten sehr genau hingeschaut. Vielleicht ist es noch Kfz-Schaden. Aber hat man wirklich ein umfassendes, professionelles Betrugsmanagement aufgebaut? Auch das würdest du wahrscheinlich sagen, mit Blick in verschiedene Häuser, dass da noch Luft nach oben ist bei dem einen oder anderen Versicherer. Höre ich sozusagen aus.
Ja, absolut. Das ist schon so. Man muss auch eins sagen, eine Versicherung ist so ähnlich wie eine Behörde. Ist sehr, sehr groß, ist sehr, sehr träge. Manchmal ist es sogar so, dass die Leute nicht mal auf gewisse Internetseiten zugreifen dürfen, weil irgendeiner in der Versicherung, in der Politik gesagt hat, nee, die Seiten brauchen wir, die blocken wir alles, sodass die Ermittler nicht einmal die Tools haben, die wir als Externe haben, weil die gar nicht beschafft worden sind, weil die blockiert worden sind. Dann fehlt es an Autos, die können gar nicht fahren, weil die müssen einen Dienstwagen buchen, die sind alle besetzt. Also das sind so ganz praktische Probleme, die trotz aller hochmotivierten Mitarbeiter, die man da hatte, die dann ausbremsen.
Gerade in einem Kontext, wo Geschwindigkeit zählt, wie wir vorhin schon festgestellt haben.
Genau, und da ist natürlich dann der Externe besser. Der Externe kann sagen, wenn mich der Kunde heute anruft, sagt, hier brennt's, ich muss, dass sie jetzt, brauche sie jetzt und heute.
wenn es denn ein ganz besonderer, wichtiger Fall ist, dann kann es durchaus passieren, dass ich alles stehen und liegen lasse, mich ins Auto setze und sofort loslege. Das passiert. Diese Flexibilität kann man von einem großen, dicken Schiff nicht erwarten. Das ist einfach unrealistisch. Das wird einfach nicht möglich sein. Das ist zum Beispiel etwas, was ich unbedingt dann implementieren würde in einer solchen Abteilung. Die müssen schon so eine Art Spezialeinheitsfeeling auch haben.
Ein sehr spannender Aspekt noch einmal. Vielen, vielen Dank, Matthias, für diese sehr, sehr spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War ein spannendes Gespräch.
Ich denke, es ist schwierig, natürlich das Gehalt unseres Gesprächs mit allen Facetten jetzt in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Hm. Ich glaube allerdings, das Wichtigste aus meiner Sicht zumindest sprechend ist, wir haben heute nochmal einen ganz anderen Blick auf das Betrugsmanagement geworfen. Letztendlich, am Anfang hatten wir des Gesprächs gesagt, man kommt eigentlich aus einer Zeit in den 90ern, wo man wirklich den Fokus hatte auf opportunistischen Tätern, wo nur die Hälfte der Versicherer letztendlich Betrugsmanagement in der Form professionell ja schon verankert hatte, Kfz-Schäden, also mit Blick in die Häuser. Ich denke, da gibt es noch Parallelen zu heute. Von daher fand ich sehr, sehr spannend, heute sehr tief in das Thema organisierte Kriminalität reinzugehen, wie auch dort Geschwindigkeit notwendig ist, gerade auch im Rahmen der Betrugserkennung möglichst schnell, natürlich in der Masse die Gelegenheitsbetrüger zu erkennen, aber dann auch die organisierten Kriminellen oder die organisierten Gruppen. Und dann auch die professionelle, konsequente Bekämpfung in Zusammenarbeit mit den Behörden, Instituten, aber eben auch schnell Ermittler einzuschalten, da man da noch eine ganz andere Geschwindigkeit reinkriegt, um dann letztendlich auch flächendeckend die Täter verfolgen zu können, also auch über Landesgrenzen hinaus und natürlich ideal die Zahlen etwas nach oben zu korrigieren, was dann auch die Strafverfolgung angeht, fand ich wirklich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Und darüber hinaus haben wir auch darüber gesprochen, über das Thema künstliche Intelligenz, wie es natürlich den organisierten Kriminellen hilft, aber auch, wie wir es als Versicherer weiter nutzen müssen. Wir hatten zwischendurch von dem Rüsten gesprochen, also wie auch die Versicherer dort aufrüsten müssen mit Technologien. Das Beispiel aus Indien ist mir sehr im Kopf geblieben, wie dort auch mit der Netzwerkanalyse entsprechend datenbasiert erkannt werden konnte, dass es sich um Kriminelle handelt oder einen dubiosen Schaden, sonst wäre das im Rahmen der Dunkelverarbeitung gar nicht aufgefallen. Also insofern das vielleicht in aller Kürze zusammengefasst zu unserem Gespräch. Ich bedanke mich vielmals. Die Kontaktdaten von uns findet ihr wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Wir freuen uns wie immer sehr, wenn ihr uns eure Meinung und Erfahrungen zu dem Thema mitteilt. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, empfehlt ihn in eurem Netzwerk weiter und lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance,